sich zu verlieben hat immer extrem viel mit Projektion zu tun. Ja, wir kennen jemanden erst eine halbe Stunde und gleich denken wir schon, oh Mensch, wir könnten vielleicht zusammenziehen, Kinder kriegen, alt werden. Bei Online-Dating ist da mehr bewusste Entscheidung dafür, die Geschicke auch in die eigene Hand zu nehmen und da nicht mehr auf diesen Zufall zu warten. Was ich erstmal was sehr Gesundes eigentlich finde.
Swipe, Match, Chat. Und dann? Soziologe Kai Dröge hat erforscht, wie Online-Dating unsere Beziehungen prägt. Warum zu viel Auswahl uns überfordert, warum wir trotz Algorithmen an den Zufall glauben und wieso Romantik heute oft der Marktwirtschaft unterliegt. Im Talk mit Helena Piontek, aufgezeichnet im Januar 2025 im Südpol in Luzern, geht es um digitale Nähe, falsche Versprechen und die Frage, finden wir noch Liebe oder nur noch Matches? Viel Spaß mit der Audioversion dieser Lecture.
Erstmal schönen guten Abend, vielen Dank, dass so viele hier noch da sind. Das finde ich wirklich toll. Wunderbar, sehr schön.
Ja, vielen Dank für die liebe Anmoderation. Und nachdem ihr jetzt so ein bisschen was über uns kennengelernt habt, würden wir euch natürlich auch gerne noch kennenlernen. Deshalb vielleicht einmal nur kurz per Handzeichen. Wer von euch hat denn schon mal oder nutzt gerade Online-Dating? Was würdest du sagen, ist es so in etwa repräsentativ hier?
Ich bin qualitativer Forscher, keine Ahnung.
ja. Und wer davon hat denn schon mal über Online-Dating eine Partnerin, einen Partner finden können? Und dann vielleicht noch, wer war denn schon auf Online-Dating-Plattformen, hat sich jetzt aber entschieden, das doch lieber sein zu lassen und offline vielleicht nach der Liebe oder irgendwelchen anderen Begegnungen zu suchen? Dann für euch alle und für alle, die sich jetzt auch nicht getraut haben, sich zu melden, würde ich euch herzlich einladen, nachher nach dem Talk vielleicht noch kurz ein Bierchen an der Bar zu nehmen hier und es einfach mal hier direkt live zu versuchen. Mir ist es direkt schon aufgefallen, heute Abend sind ausschließlich attraktive Leute hier. Also die Chancen sind gut. Ja, lieber Kai, ich weiß aus ganz zuverlässiger Quelle, nämlich von dir, dass du deine Lebenspartnerin nicht über Online-Dating kennengelernt hast, sondern ganz klassisch. War das eine bewusste Entscheidung von dir?
Also ich habe mich eben nicht gemeldet, ne? Haben wahrscheinlich alle schon gemerkt, weil das ist interessant, dass ich oft so auch gefragt werde, ne? Was ist denn mit dir eigentlich so? Auch in den Interviews, die ich geführt habe und so, war das oft eine der ersten Fragen. Ich glaube, das ist oft auch so ein bisschen so, mal abklären, kann man mit dem reden, ist der okay oder ist das vielleicht auch so ein Skeptiker oder so? Deswegen danke für die Gelegenheit, das gleich mal zu sagen. Überhaupt nicht skeptisch dem gegenüber, auch nicht besonders euphorisch, einfach interessiert, neugierig. Und wenn ich in der Situation wäre, wäre das sicher auch etwas, was ich ausprobieren würde, nutzen würde oder sowas. Tatsächlich war es so, als ich relativ am Anfang, als ich mich mit dem Thema wissenschaftlich beschäftigt habe, dass ich etwas unerwarteterweise dann doch Single wurde, wie man das manchmal so wird, ja. Und Komfort, habe ich gehört, nicht? Des Öfteren kann passieren. Genau. Nein, und damals muss ich sagen, habe ich mich tatsächlich sehr bewusst dazu entschieden, hier beruflich und privat nicht allzu sehr zu vermischen. Weil das ist schon ein Problem, ja, wenn man sich mit so einem Phänomen beschäftigt und gleichzeitig so selber verstrickt ist da drin, das ist dann etwas schwierig. Aber nicht aus irgendwelchen Vorbehalten heraus.
Das heißt, du bist aber beruflich auf Online-Dating-Plattformen.
Genau. Also das war ja, also das war ein Projekt, also in der Hauptsache die Forschung, ein Projekt, das ich zusammen mit meinem Kollegen Olivier Warol von der Universität Lausanne gemacht habe, vom Schweizer Nationalfonds finanziert. Das heißt, ihre Steuergelder, eure Steuergelder haben meine Online-Dating-Profile, die ich natürlich auch dann haben musste, finanziert. Ja, das ist schon ein bisschen speziell, ja. Allerdings eben, also nochmal wirklich, ja, mir war das wirklich immer sehr, sehr wichtig, ganz klar zu machen, in welcher Rolle ich da unterwegs bin. Es gibt Kolleginnen und Kollegen, die das ein bisschen anders handhaben, die das so mehr im Wagen gelassen haben zum Teil. Klar, man kommt an sehr interessante Daten ran, wenn man dann diese Kommunikation irgendwie auswertet oder so. Ich finde einfach forschungsethisch irgendwo, das passt für mich nicht. Ja, und mir war das immer sehr wichtig, das klar zu machen, in welcher Rolle ich da unterwegs bin. Aber eben, viele Bereiche dieser Plattform und so kann man ja gar nicht sehen, wenn man gar kein Profil hat. Das heißt, ich hatte eben dann vom Schweizer Nationalfonds ganz offiziell finanziert mehrere Profile auf diesen Dating-Plattformen.
Ja, ist doch schön, dass die Steuergelder da auch mal in was Sinnvolles fließen. Ja. Wir sprechen ja heute über unsere Dating-Kultur und ich habe mich gefragt, ist denn, wenn wir uns mal den deutschsprachigen Raum vielleicht ansehen, ist denn unsere Dating-Kultur wirklich so stark von Online-Dating geprägt oder macht das immer noch nur einen Teil davon aus, vielleicht auch einen kleineren Teil?
Das ist eine komplexe Frage. Also, weil du hast mich ja eben gefragt, so als wir so ein bisschen das Stimmungsbild hier hatten, ist das jetzt normal oder sowas? Und klar, kenne ich natürlich auch schon Statistiken und sagen wir mal, nach diesen Statistiken würde ich eher vermuten, dass noch ein paar mehr Hände auch durchaus hätten hochgehen können, aber wie auch immer, keine Ahnung, auf jeden Fall tatsächlich. Ich glaube, wir müssen und wir wissen das alle, auch aus unserem Alltag, aus unseren Freundesbeziehungen und so, es ist ein sehr alltägliches Phänomen geworden, ja, und trotzdem denke ich auch, die Tatsache, dass jetzt so viele Leute hier sitzen, ja, ich glaube, wenn wir jetzt irgendwie einen Titel hatten, jetzt irgendwie verlieben an der Bushaltestelle oder so, dann hätten wir wahrscheinlich nicht mehr so einen vollen Raum hier, ja. Also irgendwie ist da dran doch noch irgendetwas besonders, etwas speziell und noch nicht so selbstverständlich, obwohl es gleichzeitig was sehr Alltägliches geworden ist, ja. Und aber trotzdem, ich habe auch deswegen gesagt, die Frage ist komplex, weil da immer auch noch mitschwingt und ja auch schon in dem Titel so ein bisschen, ja, also wie verändert Online-Dating auch unsere gesamte Dating-Kultur oder wie wir uns kennenlernen und Beziehung, Liebe und so weiter. Und das ist ein sehr komplexes Wechselverhältnis. Ich glaube, man muss auch erstmal auch wieder umgekehrt die Frage stellen, welche Veränderungen in der Liebe und Paarbeziehung haben überhaupt Online-Dating so erfolgreich werden lassen, was relativ erstaunlich eigentlich ist, dass dieses doch sehr distanzierte Medium, wo viel über Text läuft, viel asynchrone Kommunikation ist und so, dass das gerade in diesem Bereich, wo es um so viel Nähe, Intimität geht, gerade da so erfolgreich war. Das ist, finde ich, erstmal erklärungsbedürftig und das hat auch mit gewissen Entwicklungen zu tun, in der Liebe Partnerschaft und so weiter, die überhaupt erst dazu geführt haben. Und gleichzeitig beeinflusst natürlich Online-Dating auch wieder, wie wir Liebe leben, erleben und so weiter. Also es ist ein sehr komplexes Wechselverhältnis.
Ja, wir werden gleich mal noch, würde mich gleich mal noch interessieren, was sich denn bei uns eigentlich entwickelt hat, dass Online-Dating so groß werden konnte. Aber vielleicht noch mal, um kurz ein paar Grundlagen mit reinzubringen. Wir beschäftigen uns heute mit Online-Dating und zwar mit der wissenschaftlichen Betrachtung von Online-Dating. Also wie man dieses Phänomen eigentlich wissenschaftlich untersuchen kann. Du forschst jetzt seit über 10 Jahren zu dem Thema und deine Publikationen, die tragen dann so ganz griffige Titel wie zum emotionalen Produktionsregime des Web 2.0 am Beispiel von Online-Dating-Plattformen oder Online-Dating und die produktive Spannung zwischen romantischer Liebe und ökonomischer Rationalisierung.
Ja.
Vielleicht ganz grundlegend, also wie forscht man eigentlich zu Online-Dating und warum überhaupt?
Ja, vielleicht erkläre ich mal ein bisschen oder erzähle mal eher so ein bisschen auch, wie ich da oft zu dem Thema gekommen bin, weil ich glaube, das kann vielleicht auch diese seltsamen Titel da noch mal ein bisschen anders mit Leben füllen. Klar, wissenschaftliche Schreiben auch, ja. Aber noch mal auch mit dieser ökonomischen Rationalität. Ich meine, also ich bin Soziologe, ja, und ich habe viel eher so arbeitswirtschaftssoziologische Themen gemacht, mache das auch immer noch zum Teil und habe mich auch viel mit Ökonomisierungsprozessen in unserer Gesellschaft beschäftigt, Vermarktlichungsprozessen, wie so bestimmte ökonomische Tauschprinzipien in allen möglichen Bereichen immer wichtiger werden und so weiter, ja. Und in dem Zusammenhang dann halt habe ich irgendwann einen Vortrag gehört der israelischen Soziologin Eva Ilus, die sich schon vor längerer Zeit mit diesem Thema Online-Dating auch beschäftigt hat, das in Israel und in den USA untersucht hat. Und die halt was sehr, fand ich damals sehr Interessantes beschrieben hat, nämlich, dass da wie so eine Art Partnerschaftsmarkt entsteht. Ja, einmal von diesen Plattformen, das war noch so ein bisschen, das war noch vor Tinder quasi, ja, also diese klassischeren Plattformen, die ja so ein bisschen aufgebaut sind wie eBay oder sowas. Ja, man hat so Angebote mit Fotos und Eigenschaften und da kann man so durchblättern und dann macht man mal hier und da ein Gebot und guckt mal, was so kommt. Also so ein bisschen nicht, man hat so Praktiken wirklich, die tatsächlich wir aus dem Online-Shopping kennen, die sind irgendwie da ganz ähnlich. Ja? Und man vergleicht so und guckt, was könnte vielleicht besser sein und sowas. Und was kann ich mir auch leisten vielleicht so ein bisschen. Ja, also solche komischen Logiken kommen da rein. Aber sie hat auch erzählt, auch so diese Dates, die dann oft so ein bisschen so ablaufen, wie so Jobbewerbungen, wo man dann immer wieder die gleichen Witze erzählt, weil man schon weiß, okay, der kommt gut an, den kann ich immer gebrauchen und so, ja. Oder so einen bestimmten Dress, mit dem man immer wieder dahin geht und so. Und genau, also sie hat sehr diese Vermarktlichungsseite betont und dann habe ich mir irgendwie gedacht, also das wäre doch eigentlich interessant, dass doch nochmal genauer anzuschauen. Und irgendwie hatte ich damals auch schon so den Verdacht, dass das irgendwie nicht so die ganze Geschichte ist. Also dass, ich meine, in unserer Gesellschaft ist ja schon so, dass dieser Bereich der Liebe und Paarbeziehung dann mit diesem ganzen romantischen Ideal auch, dass er was sehr Modernes ist, ja. Also eigentlich so die Gegenwelt zum Markt eigentlich ist, ja. Auf dem Markt, da gucken wir nach unserem Vorteil, da sind wir egoistisch, auch völlig legitimerweise egoistisch unterwegs und so weiter und so fort, ja. In der Liebe soll all das genau nicht sein. Da soll Solidarität sein, da sollen wir zuvorkommend sein und so weiter und so weiter. Also ganz anders uns begegnen eigentlich. Und eigentlich, je mehr unsere Gesellschaft sich rationalisiert hat in vielen Bereichen und kapitalistischer, ökonomischer geworden ist, umso mehr ist diese private Gegenwelt, ja, immer intim, immer kleinfamiliärer geworden, immer nicht auf die Paarbeziehung und auf die romantische Liebe bezogen und so. Was ja in vormodernen Zeiten gab es auch die romantische Liebe, aber kaum jemand ist auf die Idee gekommen, da könnte man irgendwie eine Beziehung drauf aufbauen. Wir haben die meisten romantischen, besten romantischen Stücke sind ja Tragödien, wissen wir. Also nicht erst mit dieser modernen Marktgesellschaft ist auch das Private so sehr mit diesem romantischen Ideal belegt worden. Und wenn da jetzt in diesem Bereich eben diese Marktlogik so stark reinkommt, da habe ich mich gefragt, wie gehen die Leute damit eigentlich um, ja, und was passiert da und so. Und das hat mich wirklich sehr, sehr neugierig gemacht. Und deswegen ist so ein bisschen dieses Thema der Ökonomisierung und so, zieht sich tatsächlich so etwas durch viele dieser Titel, genau.
Du hast es ja gerade schon angedeutet gehabt, es gab offensichtlich ein Bedürfnis in der Gesellschaft nach genau solchen Plattformen. Was glaubst du, wieso konnten Online-Dating-Plattformen überhaupt denn so erfolgreich werden? Also was war das Bedürfnis in der Gesellschaft?
Ja, also zunächst mal vielleicht mal kurz gesagt, warum das eigentlich ein bisschen überraschend ist. Ich meine, als so das Internet als Medium aufkam, hat man irgendwie gedacht, so in der Forschung, naja, das ist eigentlich super, so um so eher sachliche Diskussionen zu führen, nicht? Und man kann so vielleicht in der Wissenschaft, da war es ja am Anfang auch sehr verbreitet als Medium, als Austauschmedium, und natürlich für wirtschaftliche Kontakte und so, das funktioniert doch super. Aber man hätte eigentlich nicht gedacht, dass das so ein Ort ist, wo wirklich sich so persönliche Beziehungen bilden können und so weiter. Heute wissen wir, dass das sehr anders gekommen ist, interessanterweise. Und das ist nicht nur Online-Dating, ja, auch der ganze Social-Media-Bereich und so weiter. Und wie wir heute unsere Freundschaften leben und pflegen und so weiter, spielt dieses Medium und diese digitale Sphäre eine ganz, ganz, ganz entscheidende Rolle. Aber es ist erstmal ein bisschen überraschend. Und ich glaube, man muss sich schon fragen, nochmal speziell auch, gerade eben die Liebe und das Verlieben als der Ort, wo quasi der Inbegriff von Intimität und Nähe, ja, in unserer Gesellschaft. Es gibt kaum Beziehungen, wo wir einem anderen Menschen so nahe kommen wie in der Liebe. Vielleicht noch Elternschaft, glaube ich, ja, oder Kindsein. Das ist auch noch eine sehr, sehr intime Beziehung. Aber ansonsten gibt es kaum solche Orte, wo man sich so nahe kommt. Und gerade auf der Suche nach dieser Nähe in ein so eher distanziertes, asynchrones, sehr stark textlastiges Medium sich zu begeben, ist eigentlich etwas seltsam. Ja? Und das war auch so ein bisschen eine Frage, die uns beschäftigt hat. Also was finden die Leute da drin? Klar, eine Antwort darauf ist, sie suchen gar nicht nach Nähe und Intimität. Sie suchen nach so einem sehr rationalen Abchecken, was gibt es so im Angebot quasi und wie kann ich das Beste für mich rausziehen. Ja? Das wäre die eine Antwort. Aber eben, was wir festgestellt haben, das ist jetzt immer eigentlich noch keine Antwort auf deine Frage, aber was wir festgestellt haben, ist, dass die Menschen eben darin doch auch etwas sehr anderes finden und sehr starke Erfahrung auch von Nähe und Vertrautheit mit anderen Menschen aufbauen können über diese digitale Kommunikation. Das war eigentlich etwas sehr Erstaunliches. Aber jetzt muss ich eigentlich noch ein bisschen zu den gesellschaftlichen Rahmenbedingungen vielleicht noch ganz paar Worte. Ich meine, was sich natürlich verändert hat in den letzten Jahrzehnten schon, das ist schon eine längere Entwicklung, ja, wo sich die Paarbeziehungen sehr verändert haben, wegentwickelt haben ein Stück weit von dieser starken Dominanz dieses bürgerlichen Ehe- und Familienideals, ja, etwas freier, etwas vielfältiger geworden sind, auch die Geschlechterrollen verändert haben und so weiter und so fort. Das hatte, wie wir alle wissen, verschiedene Konsequenzen, unter anderem, dass wir meistens nicht nur einmal im Leben nach einer Partnerin, einem Partner suchen, sondern auch des Öfteren, ja. Und gerade auch in späteren Lebensphasen fehlen oft so ein bisschen die institutionalisierten Orte, wo man sich so kennenlernt. Ja. Freundeskreise sind oft sehr stabil, man lernt nicht so viel neue Leute kennen. Die man kennt, sind entweder vergeben oder man findet die auch nicht so interessant vielleicht, ja. Also, und es ist die Frage, ne? Also, wo lerne ich wieder neue Leute kennen? Klar, man kann irgendwo in den Sportverein gehen oder so, wenn man möchte. Aber man kann heute einfach auch sich auf so einer Dating-Plattform anmelden und mit einem Schlag öffnet sich eine Welt, ja, an Hunderten, Tausenden Personen, die auch sagen, ja, hallo, ich suche eine Paarbeziehung, ja, und eine riesige Welt, die sich da öffnet von neuen Kontaktmöglichkeiten. Und das ist erstmal zum Beispiel etwas sehr, sehr Faszinierendes oft für die Leute am Anfang. Und ja, aber auch etwas, was auf wirklich ein reales Bedürfnis auch antwortet, das sich durch diese Veränderung auch unserer Paarbeziehung ergeben hat. Man könnte noch ein paar andere Sachen sagen, aber ich glaube, das vielleicht erstmal jetzt.
Das klingt ein bisschen so, als sei Online-Dating eine Frage des Alters. Also als ob es irgendwie einen Altersabschnitt gibt, wo man auf einmal sich bei einer App anmeldet.
Also interessanterweise war es am Anfang tatsächlich so, dass Dating-Plattform ein Ort war im Internet, wo eher etwas ältere Leute auch aktiv waren, während ja sonst dieses Medium eher ein sehr junges Medium war und ja, eigentlich war, ich glaube nicht mehr wirklich ist, aber in der Anfangszeit genau war das auffällig, ne, dass so der Altersdurchschnitt eigentlich, wenn man verschiedene Angebote verglichen hat, bei diesen Dating-Plattformen immer eher etwas höher lag. Und das hatte, glaube ich, das hatte tatsächlich auch damit zu tun, dass speziell auch so in der Lebensmitte vielleicht oder sowas nach einer längeren Beziehung, Ehe vielleicht auch oder sowas, und da habe ich auch einige Leute auch im Interview gehabt, die einfach gesagt haben, ja, ich wusste gar nicht mehr so genau, wie das geht mit dem Dating, ja, also schon so lange her. Und dann aber auch irgendwie so, ja, ich wusste auch nicht so recht, wie soll ich eigentlich neue Leute kennenlernen und sowas. Soll ich jetzt in einen Club gehen irgendwo noch oder so? Und da war das dann sehr so ein Angebot. Während ich mich an eine andere Interviewpartnerin erinnere, 23 oder so, die mir eigentlich, obwohl ich das gar nicht unbedingt so, ich glaube, es lag nicht an mir, die hat mir das halbe Interview erklärt, warum dass wirklich sie nicht anders konnte, weil sie hat da diese Ausbildung gemacht in diesem Berghotel und da war wirklich niemand und sie musste quasi ins Internet. Und also, die hat sich wie das halbe Interview dafür entschuldigt, dass sie das gemacht hat, wo ich mich gefragt habe, warum eigentlich, ja? Das war sehr auffällig. Und ich glaube, das ist etwas tatsächlich, das hat sich mit Tinder vor allem, ja, sehr, sehr geändert. Und Tinder hat so ein bisschen eine Dating-Kultur der amerikanischen Colleges eigentlich nach Europa auch gebracht und dieses ganze Online-Dating-Thema nochmal ganz anders auch für die junge Generation erschlossen. Und auch da ist es ja heute eigentlich vollkommen normal. Das war am Anfang nicht unbedingt so.
Es ist ja auf eine Art auch ein bisschen bewusster geworden, weil, also, wenn man sich klassisch kennenlernte, dann vielleicht über den erweiterten Freundeskreis, berufliches Umfeld, in Freizeitbeschäftigungen oder so. Und dann hat man sich eben ein paar Mal organisch einfach so gesehen, vielleicht irgendwann mal zu zweit verabredet und es ist dann eher so reingeschlittert ins Dating. Heute trifft man eine völlig fremde Person, matcht mit ihr online und sagt, komm, lass doch mal treffen. Und es ist sehr, sehr bewusst dann eigentlich eher diese Entscheidung.
Ja, ja. Und trotzdem erzählen mir die Leute dann im Interview, ich habe mich eigentlich nur zufällig angemeldet auf dieser Plattform, wo ich mich immer frage, wie kann das gehen?
Ja, das wollte ich gerade mal sagen, weil du hast das...
Wie kann das gehen?
Ja, du hast das vorhin so ein schönes Bild eigentlich von Online-Dating-Plattformen gezeigt, ein Ort, an dem man vielleicht fast überraschenderweise dann doch sowas wie Intimität und Nähe finden kann. Und wenn ich Leute frage, warum hast du dich bei Tinder, bei Bumble und so weiter angemeldet, dann kriege ich meistens eine Antwort, die klingt irgendwie sowas wie, ja, es war Sonntag, ich war ein bisschen verkatert, ich lag auf dem Sofa, mir war langweilig, dann habe ich mir halt die App runtergeladen. So.
Ja.
Und dementsprechend sehen dann aber auch die Profile aus.
Ja, ehrlich, mit vielen verkaterten Leuten, ich weiß gar nicht so genau. Ich glaube, die KI-Filter sind zu gut inzwischen. wie auch immer, ich meine, also was ich schon interessant fand, dass in vielen Gesprächen und in vielen auch in Interviews, die ich geführt habe und so, kriege ich so Geschichten erzählt. Also entweder ich habe mich irgendwie eher zufällig angemeldet da oder ich wollte mich gerade abmelden und dann war noch diese eine Nachricht und die habe ich dann noch geklickt und dann irgendwie. Ne? Also und das verweist natürlich auf ein ganz, ganz starkes Narrativ in unserer Gesellschaft immer noch. Ja, ist 100-mal totgesagt und trotzdem immer noch sehr, sehr dominant. Und das ist einfach dieses romantische Liebesideal, was natürlich unter anderem auch immer diese Idee des Zufalls und des Schicksalhaften eigentlich mit transportiert. Ja. Und das ist dann schon sehr interessant manchmal, wie Leute das dann versuchen, da quasi wieder reinzuflicken in diese Online-Dating-Geschichte, dann doch wieder so ein schicksalhaftes, zufallhaftes Moment darin auch noch zu entdecken. Weil tatsächlich, das ist vielleicht, ach, wie du das gerade so geschildert hast, nicht? Also sonst macht man das oft gar nicht so bewusst oder man läuft sich irgendwie über den Weg oder was. Keine Ahnung, ich habe meine jetzige Lebensgefährtin habe ich kennengelernt beim Renovieren bei einem Freund oder sowas. Ja, also so irgendwie. Online-Dating bedeutet natürlich schon an einem gewissen Punkt auch irgendwie eine bewusste Entscheidung zu treffen und zu sagen, so, ich möchte eigentlich gerne jemanden kennenlernen und ich melde mich jetzt da an und ich mache da irgendwie was. Ja. Und ich meine, das ist so eine seltsame Spannung im modernen Liebesideal sowieso immer schon. Das ist einerseits diese Idee der freien Wahl, ja. Endlich können nicht mehr unsere Eltern oder wer auch immer, wir entscheiden, mit wem wollen wir zusammenkommen, ja. Also dieses sehr moderne Idee, die wir auch im Markt haben, nicht? Wir sind Subjekte, wir entscheiden, wir haben die freie Wahl. Und gleichzeitig irgendwie ist es immer mit dieser Schicksalsidee verknüpft, dass da doch noch irgendwie so ein zufälliges Moment oder so noch ins Spiel kommt. Ja? Und ja, das ist bei Online-Dating, ist da mehr bewusste Entscheidung dafür, die Geschicke auch in die eigene Hand zu nehmen und da nicht mehr auf diesen Zufall zu warten. Was ich erstmal was sehr Gesundes eigentlich finde.
Ja, das deckt sich eigentlich mit meiner Erfahrung in den Liebesgeschichten. Ich muss auch sagen, also Leute, die so eine sehr besondere Origin-Story haben, habe ich oft den Eindruck, das trägt die über ganz viele Konflikte hinweg. Also, dass sie sich immer daran festhalten können. Wir sind uns doch aber auf diese ganz besondere Art und Weise begegnet. Das kann doch jetzt nicht alles gewesen sein, sondern die tragen das dann irgendwie weiter fort. Und ich habe mich gefragt, ob das, also ist mir auch aufgefallen, ne, dass man das gerne bei Online-Dating dann versucht, so ein bisschen zu inszenieren, wie zufällig das dann doch noch war, dass man sich getroffen hat. Und ich habe mich gefragt, ist das denn so inszeniert? Denn wir kriegen ja nicht jeden vorgestellt, der auf dieser Plattform ist, sondern wir kriegen eine kuratierte Auswahl vom Algorithmus vorgeschlagen. Also ist es da nicht doch ein bisschen schicksalshaft, wen wir da so treffen?
Ja, und vielleicht nur noch ganz kurz gesagt, ich glaube, auch in der Sphäre außerhalb des Netzes ist das alles gar nicht so zufällig, wie wir oft denken. Ja, das hat gute Gründe, dass wir bestimmten Leuten begegnen und anderen nicht und so weiter. Aber das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Ja, ja, also die Sache mit diesem, mit den Algorithmen, die da etwas auswählen, sozusagen noch im Hintergrund. Ich meine, ich muss sagen, ich habe in meinen Interviews so gegenüber solchen Plattformen wie Parship oder so, die damit sehr offensiv werben, auch viel Skepsis erfahren, ja, ob das wirklich so sinnvoll ist und so weiter. Also ich hatte den Eindruck, dass, ich meine, die Leute haben sich trotzdem auf Parship angemeldet und da habe ich gefragt, warum? Dann war das aus einem ganz interessanten Grund. Weil Parship so teuer ist. Und deswegen denken sie, die anderen Leute, die da sind, erstmal, glaube ich, denken sie, die haben auch Geld, ja, aber das haben sie nicht so offen gesagt, sondern, aber sie haben eher gesagt, wer da ist, meint's ernst, ja? Weil, ich meine, das ist ja sowieso so eine komische Ökonomie der Liebe, dass das so ein Bereich ist, wo man, also, seine Liebe vor allem durch verschwenderisch sein irgendwie beweisen muss, nicht? Das ist eh so ein ökonomisches Prinzip. Bloß nicht zu nüchtern da nach Nutzen fragen oder so. Nein, die Rosen müssen halt fett sein und das romantische Essen muss ein teures sein und der Ring muss dick sein und so. Sonst ist es kein Liebesbeweis. Also verschwenderisch, eigentlich völlig irrationale Ausgaben. Und das ist tatsächlich auch da der Fall. Aber gegenüber dieser algorithmischen Vermittlung war das doch eher skeptisch. Und gleich eine ziemliche Skepsis. Und gleichzeitig ist ja das Interessante, dass dann solche Apps wie Tinder sehr extrem erfolgreich sind, obwohl, wie du angedeutet hast, extrem viel an algorithmischer Vorauswahl hinter den Kulissen passiert. Der große Unterschied zwischen Tinder und Parship ist, finde ich, Tinder versteckt das. Ja? Und das ist eigentlich genau das, was uns in vielen anderen Bereichen unseres Lebens, wo wir auch mit einer Auswahl konfrontiert sind, die uns tendenziell überfordert, ja, auch passiert, dass relativ unoffensichtlich, aber Algorithmen für uns diese Auswahl vorkuratieren und so weiter. Die Musik, die wir hören bei Spotify, die Videos, die wir sehen auf YouTube, die Posts, die wir vorgeschlagen haben, bekommen in anderen Social Media Plattformen und so weiter. Extrem viel algorithmische Vorauswahl eigentlich, aber hinter den Kulissen. Und genau das passiert auch auf Tinder und so weiter. Ich glaube, die Leute ahnen das, aber sie wollen es auch nicht so ganz genau wissen. Ja, aber das ist ein ähnliches Muster, ganz genau. Ja.
Also ist es uns fast ein bisschen angenehm, dass wir nicht alle kennenlernen müssen?
Ich meine, es ist auch wirklich ein praktisches Problem. Also ich meine, ich habe das auch wirklich. Ich meine, ich habe das mal ausprobiert. Wenn man sich in so einer mittelgroßen Stadt, selbst auch in der Schweiz, die Untersuchung auch in der Schweiz gemacht, obwohl ich aus Deutschland komme, wie man hört, glaube ich, ne? Aber also, wenn man sich da anmeldet und man ist sich so relativ zumindest im Klaren ungefähr, welches Geschlecht man interessant findet und auch vielleicht so ungefähr die Altersgruppe oder so. Trotzdem, ich meine, man hat Tausende von Profilen da zur Auswahl immer noch. Und was macht man damit? Ja, und die erste Antwort war dieser klassischen Dating-Plattform war erstmal relativ bürokratisch. Man füllt ein langes Formular aus, in dem man sagt, blaue Augen sind mir wichtig, braune will ich nicht. Größe, Bildungsstand, Essensvorlieben, dies und das und jenes und so weiter. Irgendwie alles so Sachen, Hat man sich da jemals schon mal Gedanken drüber gemacht, ob das jetzt irgendwie, okay, ist jetzt 1,69, geht nicht mehr, aber 1,70 ist super? Oder also ganz komische Entscheidung eigentlich auch, die man treffen muss. Aber ohne die geht es eigentlich kaum, ja, weil man sich dieser, also in der Wirtschaftswissenschaft nennt man das Terror of Choice, ja. Also man hat das so untersucht, wenn man halt in den Laden geht und da sind 50 Joghurts, gehen die Leute oft wieder raus und nehmen, kaufen überhaupt keinen, weil sie sind völlig überfordert, aus dieser Menge irgendwas auszusuchen. Deswegen gibt es Sonderangebote, ne? So, dann hat man wieder, ah, oh, ja, hier, oh, das ist ja gerade günstig, nehme ich den. Ne? Also man versucht, diese überwältigende Auswahl für irgendwie zu handhabbar zu machen für die Leute. Ja? Und dann gibt es halt Sachen, die sind Bio und dann, ah ja, ich nehme Bio heute mal oder eben ist ein Sonderangebot oder sowas. Ne? Und genau, ich meine, genauso auf diesen Plattformen und eben dieses erstmal bürokratische Modell, man füllt Formulare aus und so weiter, das haben die Leute doch gemerkt auch, ist irgendwie relativ mühsam und auch irgendwie auch komisch und artifiziell, sich so ganz abstrakt zu überlegen, ja, muss es jetzt eine Veganerin sein oder würde ich auch eine Vegetarierin nehmen oder, also irgendwie, das ist dann also ein bisschen komisch, ja. Und genau, da war dann einfach diese algorithmische Vorauswahl war eine Lösung natürlich, einfach dieses Problem irgendwie wegzunehmen. Plus vielleicht noch, was bei Tinder natürlich noch eine große Rolle spielt, auch so die geografische Nähe und so. Ne? Das ist auch noch ein Moment, während ja über diese klassischen Dating-Plattformen auch viele Fernbeziehungen zustande gekommen sind, ja.
Eine Kritik, die im Rahmen der Algorithmen, ne, sie, auch wenn sie uns helfen, vielleicht diese Auswahl überschaubar zu halten, aber eine Kritik dabei ist ja immer, dass eben das Versprechen, das diese Plattformen uns bieten, ja, also Hinge, die App, die gelöscht werden möchte oder mit dem Swipe zum Glück, diese Versprechen, die uns die Plattformen geben, die stehen ja eigentlich im Widerspruch zu dem Geschäftsmodell der Plattform. Also die Plattform hat ein Interesse, mich möglichst lange auf der Plattform zu halten. Und man munkelt, ja, dass es dann eben der Algorithmus vielleicht nicht so fein eingestellt ist und einem nicht eine passende Auswahl bietet, die überschaubar für einen ist, aus der man dann einen passenden Partner, eine passende Partnerin wählen kann, sondern eben besonders eher die Sachen anbietet, die man gar nicht unbedingt möchte, damit man möglichst lange dann verweilt.
Ja, ich glaube, das würde ich jetzt nicht unbedingt so unterschreiben. Also wir haben auch zwei Interviews zumindest auch mit Betreibern dieser Plattform gemacht. Und einer hat gesagt, nun gut, ein Punkt ist, zufriedene KundInnen kommen wieder. Also da ist schon mit einkalkuliert.
Die nächste Trennung kommt bestimmt.
Die nächste Trennung kommt bestimmt, ja. Und dann sollen die Leute irgendwie sich erinnern, ah ja, das war eigentlich ganz cool damals auf dieser Plattform, das mache ich wieder, ja. aber trotzdem ist schon was dran an dem, was du auch sagst. Ich meine, das ist ein bisschen ein Dilemma dieser Plattform sozusagen, ja. Aber ich würde nicht sagen, dass sie jetzt einem besonders schlechte Vorschläge machen. Was man einfach sieht, ist, dass man so sehr klassische Mechanismen hat, wie auch auf anderen Plattformen, versucht wird, die Leute reinzuziehen und und das ist, ihnen immer wieder neue Vorschläge zu machen. Ja, und immer wieder, und hier ist doch noch eine Nachricht und guck doch mal dieses Profil noch an und hier ist doch jemand Neues und hier noch ein Herzchen und da noch irgendwas oder sowas, ne? Und noch ein Bild und noch ein dies und das. Also schon passende Angebote, das würde ich nicht unbedingt sagen, aber halt immer noch mehr und immer noch mehr. Und das ist schon ein großes Risiko, muss man sagen. Und das habe ich auch oder haben wir auch in vielen unserer Interviews gesehen, dass Leute sich darin einfach völlig verlieren können. Ja, und was häufig vor allem passiert, ist, dass die Frustrationstoleranz extrem absinkt. Ja, und quasi bei der kleinsten Unstimmigkeit schon dann der Kontakt sehr schnell wieder abgebrochen wird, weil es warten ja noch 10, 20, 30 andere oder sowas. Es scheint ja sowieso unerschöpflich zu sein. Und das ist natürlich ein großes Problem, weil man muss sich immer bewusst machen. Ich meine, worauf wir doch am Ende hinaus wollen eigentlich in den allermeisten Fällen, ja, oder was, wo viele Leute dann doch suchen, ist eigentlich diese sehr enge Beziehung zu einer anderen Person. Ja, diese ganz besondere Beziehung zu einem anderen Menschen, und wo es gibt zumindest jetzt im Moment keinen anderen Menschen in meinem Leben, zu dem ich so eine enge Beziehung oder zumindest diese Art von Beziehung habe. Ja, also diese Exklusivität. Und aus dieser Masse an Möglichkeiten, die einem von den Plattformen immer wieder aufs Neue vorgeschlagen werden, zu dieser Exklusivität einer Zweierbeziehung zu kommen, das ist nicht so einfach, ja. Und das braucht auch ein bisschen Durchhaltevermögen und so. Und man muss irgendwann es auch schaffen, diese Idee, hinter der nächsten Ecke ist bestimmt noch jemand Besseres, irgendwie auch hinter sich zu lassen und wirklich in der Lage sein, sich auch auf einen Menschen einzulassen. Und das ist schwierig, und das wird auch, muss ich sagen, durch das ganze Design dieser Plattform nicht unbedingt erleichtert, weil sie einem halt immer wieder Vorschläge machen und das noch und hier noch und dort, ne? Das sehe ich schon als ein großes Problem.
Berichten das dann auch die Leute in deiner Forschung, dass dieses Gefühl von Authentizität, von Nähe, von Intimität sich dadurch vielleicht abnutzt, dadurch, dass es so oft repetitiert wird?
Also erstmal, das hatte ich ja eben auch schon ein bisschen angedeutet, war ich doch sehr erstaunt, oder waren wir auch sehr erstaunt, welche Nähe und tiefe Beziehung auch in dieser digitalen Sphäre einfach auch entstehen können. Ja? Also das hat verschiedene Gründe. Und zwar, ich glaube, erstmal ist es ein bisschen auch ein geschützter Raum. Ne? Man kann sich auch relativ schnell wieder aus Beziehungen zurückziehen, wenn es unangenehm wird. Und das führt dazu, also man nennt das in der Sozialpsychologie auch dieses Stranger on the Train Phänomen, dass also Leute manchmal, die sich im Zug begegnen, offener reden miteinander und sich irgendwie persönlichere Sachen erzählen und so, gerade weil es so eine irgendwie distanzierte und relativ unverbindliche Situation erstmal ist, ja, aus der man sich sehr schnell wieder zurückziehen kann, vielleicht eher Sachen erzählen, auch ein bisschen unangenehme Sachen, die man jetzt Freunden, Freundinnen nicht unbedingt so leicht erzählt, ne? Und dieses Phänomen haben wir auch im Netz, sehr schnell kündbare Beziehungen, die dazu führen, dass Menschen sich auch sehr schnell öffnen und sehr persönliche Dinge von sich erzählen, dieser Online-Kommunikation. Und darüber entsteht auch sehr schnell eine gewisse Nähe. Was allerdings tatsächlich passiert ist, was du jetzt schon auch ein bisschen angedeutet hast, eben dadurch, dass das dann mit der Zeit etwas so Repetitives bekommt, wenn man sozusagen so schnell dann diese Beziehung auch wieder abbricht und wieder neue anfängt, ja, dann beginnt das natürlich irgendwie so ein Muster zu werden, was sich abnutzt, Routinen zu werden, die man immer wieder abspult und so, und man zerstört eigentlich diese Intimität und Nähe, ja, wenn man sie, wenn es so etwas Repetitives wird dadurch, ja, und das ist ein großes Problem, weil es wirklich auch es zerstört einfach auch unsere Bindungsfähigkeit irgendwie, ja. Und ich habe es immer wieder erlebt, Leute, also sowohl in den Interviews als auch im Freundeskreis, ich werde immer da auch gerne mal als Berater dann beigezogen oder sowas, nicht, aber immer wieder auch erlebt, dass Leute sagen, ich brauche mal eine Pause. Ich merke, ich muss mal irgendwie 2 Monate oder ein halbes Jahr oder so einfach mich zurückziehen da draus. Ich bin nicht mehr in der Lage, mich emotional wirklich einzulassen, weil es wird so routinisiert und so weiter, ja. Und ich glaube, das ist ein sehr guter Impuls. Und da merken die Leute etwas, dass da etwas kaputt geht, ja. Und versuchen, die Bremse zu ziehen, bevor es ganz zerstört ist.
Jetzt sind wir, wenn wir uns auf diesen digitalen Marktplatz der Liebe da begegnen, sind wir ja nicht nur Konsumenten, sondern wir bieten auch was an. Wir bieten uns selbst an. Wir haben es in der Hand, wie wir uns darstellen, welche Bilder wir auswählen, welche Hobbys, Vorlieben etc. wir angeben, welche Seite von uns wir dort gerne zeigen möchten. Was glaubst du, wie ehrlich sind wir denn dabei?
Ja, ein häufig diskutiertes Thema, die Frage der Ehrlichkeit. Interessanterweise in meinen Interviews immer ein Problem der anderen, die sich nicht ehrlich und so, wie sie wirklich sind, darstellen. Ich glaube, man muss eins mal sagen, weshalb es gute Gründe dafür gibt, dass eigentlich Online-Dating-Plattformen und Apps und so weiter eigentlich gerade nicht ein Ort sind, wo Leute sehr viel flunkern oder sich sehr unwahr irgendwie präsentieren oder so. Weil es ist ein Ort, der insofern ein bisschen speziell ist, dass eigentlich immer mitgedacht ist, von Anfang an mitgedacht ist, diese Beziehung soll dieses Medium irgendwann verlassen. Ja, es gibt andere Kontexte, keine Ahnung, irgendwelche virtuellen Welten oder sowas. Da ist ganz klar, okay, das ist eine eigene Sphäre und das wird auch immer eine eigene Sphäre bleiben. Ja, und da kann ich mich vielleicht als Frau ausgeben und da wird nie jemand auf die Idee kommen, irgendwie das mal so abzugleichen mit meinem physischen Selbst oder sowas. Ja, und das ist anders bei diesen Dating-Plattformen, ja, und das ist immer schon mitgedacht, dass es quasi eine transitorische Beziehung ist, die irgendwann aus diesem Medium rausgehen soll. Und das bedeutet natürlich schon, dass die Leute sehr gut überlegen, wie sie sich darstellen, nicht nur, dass sie im Netz gut erscheinen, sondern auch, dass sie wirklich als das erscheinen, was sie sind, damit auch die Menschen, die sie dort anschreiben oder so, auch wirklich sie meinen und auch diese Überschreitung der Grenzen des Mediums auch möglich ist, ohne dass da die Riesenenttäuschung ist. Ich glaube, das Problem oder die Probleme, die wir da haben, die sind in verschiedenen Sachen begründet. Einmal ist es so, dass wir natürlich nicht immer das gleiche Bild von uns selbst haben, wie andere Menschen von uns haben. Das heißt, wir stellen uns vielleicht ganz echt authentisch auf in einem solchen Kontext in einer bestimmten Weise dar, wie wir uns selber sehen. Aber andere sehen uns anders und finden dann, da stimmt irgendwas nicht ganz zusammen. Ja? Der zweite Punkt ist, was man einfach sehen muss, ist, dass diese digitale Interaktion einfach, weil es dann doch relativ distanziert ist und man hat nur diesen Text und ein paar Bilder, ja, es ist auch ein riesiger Raum für Projektionen, der sich da eröffnet. Ja? Projektionen natürlich in dem Falle dann oft von dem auch, was wünsche ich mir denn von einem Gegenüber, ja? Aber wen hätte ich denn gerne da, ja? Das heißt, dieses Bild, was wir uns entwerfen von einer Person, was dann oft im ersten Treffen so Risse bekommt, ja? Aber dieses Bild hat oft eben doch auch sehr viel mit uns selbst zu tun, was wir da hinein projizieren, ja? Wobei ich immer wichtig finde, dazu zu sagen, sich zu verlieben hat immer extrem viel mit Projektion zu tun. Ja, wir kennen jemand erst eine halbe Stunde und gleich denken wir schon, oh Mensch, wir könnten vielleicht zusammenziehen, Kinder kriegen, alt werden. Was weiß ich. Verlieben ist ganz viel Projektion. Im Netz und außerhalb. Aber das Netz, das Internet oder diese digitale Kommunikation bietet dafür einfach nochmal einen besonderen Raum, ja. Und für solche Projektionen und eigentlich, dass wir unser Bild, was wir uns wünschen, auf die andere Person projizieren. Und wenn wir der Person dann begegnen, ja, dann wird das manchmal schwierig. Oft ein sehr kritischer Moment.
Du hast es gerade schon angesprochen, diesen Übergang vom Digitalen dann in die echte Welt. Warum ist das so ein schwieriger, kritischer Moment, das erste Treffen, das erste Date?
Also erstmal mache ich nicht so gerne die Unterscheidung zwischen dem Digitalen und der echten Welt, ja, weil ich glaube, das ist auch sehr echt. Aber trotzdem, also mir begegnet das auch immer wieder, ja. Ist, glaube ich, schon so etwas, das wir auch manchmal brauchen, um uns da noch zu vergewissern, sowas ist es. Aber trotzdem, ich meine, das ist, glaube ich, auch so eine Erfahrung, die alle, die da unterwegs waren oder die meisten schon gemacht haben auch, ne, also, wenn man jetzt zum Beispiel so geghostet wird auf so einer Dating-Plattform, das kann ganz schön wehtun. Also das ist sehr echt, das fühlt sich verdammt echt an. Ja, das ist nicht einfach nur ein Spiel. Ne? Das ist mir schon wichtig. Aber warum ist dieser Übergang so schwierig? Nun ja, schon, weil dann auch nochmal Körperlichkeit ganz anders ins Spiel kommt. Das ist, glaube ich, ein ganz wesentlicher Punkt natürlich. und auch irgendwie eine Besonderheit dieses Kennenlernens über so diesen digitalen Kontext, dass also manche beschreiben das auch so irgendwie als ein Kennenlernen von innen nach außen, eigentlich ein sehr altes romantisches Ideal, nicht? Also die inneren Werte, die sind eigentlich die eher zählen sollten und so weiter. Und tatsächlich ein Stück weit, klar, Fotos, gerade auf Tinder, ich komme gleich auch noch auf Tinder, spielen eine extrem große Rolle und die sind sehr auf Äußerlichkeiten und so weiter fokussiert. Aber ich habe schon gesagt, diese Online-Kommunikation, die da stattfindet, Leute erzählen sich sehr viel von sich, sehr persönliche Dinge kommen sich oft schon sehr nah und da sind tatsächlich auch andere Dinge erstmal wichtiger vielleicht als unbedingt die Körperlichkeit. Allerdings habe ich auch immer wieder gesehen, dass gerade bei diesen klassischen Dating-Plattformen, nicht, wo das noch viel üblicher war, dass man über Wochen oder Monate sich dann online schreibt oder so, ne, dass auch viele Leute dann sehr enttäuscht waren, wenn diese doch große Nähe, die da irgendwie entstanden ist, ja, wenn die dann so zerplatzt irgendwie in dieser physischen Begegnung, ja. Und von daher denke ich, also dieser Trend zum Beispiel mit Tinder auf sich viel schneller zu treffen und so, das ist auch schon ein bisschen eine Reaktion darauf, ja. Aber eben, es ist trotzdem immer noch so, dass einfach diese körperliche Interaktion, die kommt einfach etwas später ins Spiel und das ändert nochmal eine Menge, ja. Und das ist ein Grund, weshalb dieser Übergang so schwierig ist. Aber auch nochmal gesagt, ja, ein Problem ist auch eben diese doch oft sehr niedrige Frustrationstoleranz, die Leute dann haben, ja. Also einfach weil die Möglichkeiten so unerschöpflich scheinen, ne? Und dann denkt man irgendwie, Mensch, also mir hat zum Beispiel einer erzählt, ja, ah, oh Mensch, diese Dates abends, das dauert immer so lang und dann kann man kein Ende finden und das ist also ein bisschen unangenehm. Sie trifft sich jetzt mit den Leuten nur noch in der Mittagspause, ja? Dann kann sie irgendwie nach einer Stunde sagen, oh du, ich muss leider gehen, ja? Wo ich irgendwie so finde, ja, auf eine Weise kann ich das irgendwie verstehen und trotzdem ist es auch so eine Art von Rationalisierung, wo ich wirklich mich frage, bringt sie das eigentlich einer Beziehung näher? Also, muss ich nicht doch Ich meine, es gibt dann auch Dates, da weiß man dann schon recht früh, okay, macht jetzt hier irgendwie keinen Sinn mehr, ja, und so. Aber irgendwie muss man doch nicht zumindest die Möglichkeit einkalkulieren, dass mehr als diese Stunde vielleicht doch gut wäre zu haben, ja. Ich weiß nicht so recht. Also da muss man ein bisschen schauen, dass man da nicht auch dann zu niedrig seine Frustrationsschwelle setzt.
Ich glaube, wir sind leider schon am Ende angekommen. Vielleicht können wir noch kurz einen Blick in die Zukunft wagen. Was glaubst du denn, wie daten wir in 5, in 10, in 20 Jahren? Können wir uns da einfach unseren perfekten Partner per KI in der App bestellen?
Ja. Ja, wenn ich das wüsste. Aber das ist tatsächlich, finde ich, eine Entwicklung, die ich im Moment mit großem Interesse und auch ein bisschen Sorge verfolge, weil ich meine, ein Punkt, das habe ich glaube ich noch gar nicht so gesagt, auch schon so eine Erfahrung aus dieser Forschung war auch, dass ich schon auch einer ganzen Reihe Leuten begegnet sind, die sich irgendwie, wo ich den Eindruck hatte, die haben sich tatsächlich ein bisschen verloren in dieser Welt und die waren jetzt irgendwie dort auch schon seit vielen Jahren oft in dieser Online-Dating-Sphäre unterwegs und irgendwie, die kommen da kaum noch raus wieder in eben so eine Zweierbeziehung oder Zweierkonstellation oder sowas, ja, oder wenn dann nur sehr vorübergehend oder so. Es ist schon auch, es kann auch so ein Suchtmoment entfalten oder man kann einfach auch sich verlieren in dieser endlosen Auswahl und dieser Idee, man kann immer noch weiter gucken und weiter und so. Und das ist natürlich schon etwas, was ich im Moment auch mit einer gewissen Interesse, aber auch einer gewissen Sorge sehe, nicht? Also wenn man sieht, dass eben auch so diese virtuellen Freundinnen-Chatbots oder sowas, ja, dass die so Zulauf bekommen, oder eben diese virtuellen Influencerinnen und so, meistens noch schon eher so ein Phänomen, dass es um weibliche Chatbots geht, ja. Wobei eben meine Lebensgefährtin ist in der offenen Kinderarbeit, hat viel mit Teenies zu tun, und da ist gerade bei den Mädchen, also so mit so KI-generierten Klonen ihrer gerade Stars, irgendwelche K-Pop-Stars oder sowas, zu chatten und durchaus auch so ein bisschen erotische Kommunikation mal auszuprobieren und so, ist da gerade ein ziemlich großes Ding. Und ja, also ich meine, das ist immer auch ein Risiko, dass dann am Ende irgendwie vielleicht diese virtuelle Kommunikation dann so interessant wird und diese Chatbots so willig und ständig bereit und mir ständig zu Diensten und in jeder Hinsicht verfügbar sind, dass sie dann vielleicht interessanter werden als wirklich sich auf echte Menschen mit ihren Ecken und Kanten auch einzulassen, ja. Und naja, das ist sicher eine sehr spannende Entwicklung. Ich meine, es gibt diesen wirklich wunderbaren Film Her. Viele haben den wahrscheinlich gesehen. Sehr visionär fand ich, der das schon vor einigen Jahren quasi durchexerziert hat, nicht? Wie das da aussehen könnte. Und nicht umsonst, glaube ich, wollte OpenAI für ihren Chatbot unbedingt die Stimme von Scarlett Johansson haben, um Her zu kopieren sozusagen. Genau.
Ja, vielen Dank, lieber Kai, für diese bereichernden Einblicke. Und heute haben wir noch nicht die Möglichkeit, jetzt direkt alle Partnerschaften mit einer KI-Stimme einzugehen. Heute haben wir noch die Möglichkeit, das hier vor Ort direkt zu tun. Wir haben ja wertvolle Tipps mitbekommen. Nicht gleich frustriert sein, vielleicht auch mal unter 1,70 gucken. vielleicht auch mal länger als eine Stunde reden. Also viel Spaß noch und ja, schön, dass ihr alle da wart.
Vielen, vielen Dank.
Danke, dass du diese Podcast-Episode gehört hast. Ich hoffe, sie hat dir gefallen und du konntest etwas Neues erfahren und lernen. Und wenn du schon mal da bist, lass uns doch eine Bewertung oder ein paar Sternchen da. Das würde uns sehr helfen. Und wenn du mehr Vorträge vom AHA-Festival hören willst, abonniere diesen Podcast und folge uns auf Instagram und Facebook. Auch über Feedback freuen wir uns sehr. Schreib uns eine Mail an am@aha-festival.ch. AHA, ein Podcast für Wissen, ist eine Zusammenarbeit von Christoph Fellmann und mir, Anna Matijasiewicz. Mitproduziert und komponiert hat Nikola Miloš Mišić.